Ich glaube, ich habe schon vor meiner Arbeit bei dem Projekt nicht mehr bei Amazon bestellt, tatsächlich. Bin auch ganz froh darum, tatsächlich, ja.
Lass uns kurz noch über dieses Projekt, bei dem du arbeitest, sprechen. Was machst du genau bei Faire Mobilität Thüringen? Was ist da dein Job?
Also wir sind eine arbeitsrechtliche Anlaufstelle für Menschen, die aus der EU kommen und in Thüringen arbeiten. Und meine Kolleginnen machen Beratung ganz klassisch in den Muttersprachen. Und meine Aufgabe ist eher so die Koordination des Projekts, die Netzwerkarbeit, die politische Lobbyarbeit und auch quasi bei dem Beispiel Logistik zu bleiben, zu gucken, okay, wo sind gerade in Thüringen besondere Probleme und da so ein bisschen dran zu bleiben und das rauszuarbeiten und zu gucken, wie kann man da vielleicht was ändern oder zumindest sensibilisieren dafür.
Ja, du hast eine Analyse geschrieben, die heißt: Und was kommt nach dem Weihnachtsgeschäft? Ein Blick auf die Beschäftigten und Strukturen im Universum des Versandgroßhändlers Amazon in Erfurt-Stotternheim. Was ist das in Stotternheim für ein Zentrum, das Amazon da betreibt?
In Stotternheim gibt es ein Verteilzentrum von Amazon. Das heißt, dass dort die ganzen Kurier- und Expressfahrer losfahren und dann die Pakete zu den Haushalten zustellen. Und das jeden Morgen starten da hunderte Fahrer, ja.
Als ich deinen Bericht gelesen habe, ist mir übel geworden, muss ich sagen. Da ist die Rede von Fahrern, die oft 12 Stunden am Tag arbeiten, aber oft nur maximal 10 bezahlt bekommen, die unter Druck gesetzt werden, wenn sie krank sind. Und die meisten arbeiten für Subunternehmen oder Subunternehmen und werden mit einer Amazon-App immer getrackt. Was sind das für Menschen, die da Tag ein, Tag aus uns Pakete liefern, damit wir die innerhalb von 24 Stunden haben?
Also nach unserer Erfahrung sind es Menschen, die Schwierigkeiten haben, zum regulären Arbeitsmarkt einen Zugang zu bekommen. Und diese Jobs für die Subunternehmen von Amazon, weil die Menschen sind ja nicht direkt bei Amazon beschäftigt, sondern arbeiten im Auftrag von Amazon. Die Menschen kriegen diesen Job relativ leicht. Es braucht einen Führerschein und auch im Grunde kaum Sprachkenntnisse. Und das betrifft halt also deutschsprachige, aber eben auch nicht deutschsprachige Menschen, die einfach vielleicht nicht qualifiziert genug sind für andere Tätigkeiten. Und da ist der Thüringer Niedriglohnsektor genau, leider genau die Anlaufstelle, wo die einen Platz finden.
Ich habe in unserem Vorgespräch schon gemerkt, dass du normalerweise genderst. Du genderst aber in deinem Bericht nicht. Und das hat, glaube ich, auch einen Grund. Ist das richtig?
Das hat den Grund, dass tatsächlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, die EU-Migrantinnen zu betrachten, eigentlich, glaube ich, nur mit Fahrern zu tun haben. Also da gab es ganz, ganz wenige Frauen. Bei den Muttersprachlerinnen gibt es schon ein bisschen mehr, aber ja, das sind tatsächlich mehrheitlich Fahrer.
Warum hast du dich vor allem in deinem Bericht auf die Fahrer, also sowohl die Pakete ans Haus bringen, aber auch die LKWs von Zentrum zu Zentrum transportieren, konzentriert? Es war ein kurzer Abschnitt, wo du dich mit den Leuten beschäftigst, die im Lager selber auch arbeiten. Aber warum vor allem die fahren?
Na, das hat mehrere Gründe. Einerseits wissen wir da relativ viel drüber, weil es einfach sehr, sehr viele Fahrer gibt in Erfurt und der Lagerbereich dementsprechend vergleichsweise klein ist. Also so ein Logistikzentrum hat dann vielleicht einen größeren Lagerbereich und da gibt es auch mehr Lkw-Fahrer. Hier in Erfurt sind es aber hauptsächlich die Zusteller oder Kurier- und Expressfahrer. Und deshalb ist da der Fokus drauf und wir haben so den Eindruck, also wir als arbeitsrechtliche Beratungsstellen, uns scheint es, dass da die Ausbeutung oder die Abhängigkeit besonders groß ist, weil es eben keine direkte Anstellung ist, sondern diese Beschäftigung bei den Subunternehmen und ja, die Fahrer nochmal in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu den Arbeitgebern stehen.
Kann man sagen, dass es vor allem Ausbeutung von EU-Migranten ist? Oder kann man da so ein Verhältnis sagen? Kommen die meisten aus Deutschland oder eben sind hauptsächlich für den Job dann nach Deutschland gekommen?
Wir schätzen, dass es vielleicht 10% der Beschäftigten sind, die aus Deutschland kommen und 90% kommen entweder aus der EU oder aus Drittstaaten. Und die finden dann bei unseren Anlaufstellen eben Unterstützung, ja.
Was ist das gravierendste Problem, wenn man jetzt auf die Fahrer guckt, die für Sub- oder Sub-Sub-Unternehmen arbeiten?
Na, die meisten berichten einfach von diesen überlangen Arbeitszeiten, da gibt es eben keinen klassischen 8-Stunden-Tag häufig, sondern es wird länger gearbeitet, 10 Stunden, auch gern 12 Stunden und das eben an 6 Tagen pro Woche. Und das ist einerseits natürlich eine anstrengende Tätigkeit und auch immer unter sehr, sehr viel Druck und auf der anderen Seite natürlich mit den deutschen Arbeitsgesetzen nicht vereinbar.
Ich muss zugeben, ich bestelle hin und wieder auch bei Amazon und ärgere mich dann, habe mich schon mal geärgert, wenn das Paket nicht mir zugestellt worden ist, ich dann aber trotzdem eine Mail bekomme, es wurde dir persönlich übergeben und es steckte dann irgendwie ein übergroßes Paket, lag dann über dem Briefkasten, ist aber ganz normale Realität bei den Leuten, die zustellen, weil einfach die Zeit nicht fehlt, richtig?
Einerseits liegt es an der Zeit und andererseits wird uns auch immer wieder berichtet, dass es so kleine, im Grunde kleine Bugs gibt bei der Technik. Also die haben einen Scanner und da steht dann drauf, wie die Zustellart ist, persönlich oder im Briefkasten oder beim Nachbarn. Und das passt aber nicht immer mit der Realität überein. Also manchmal ist das Paket im Scanner als vielleicht als Paket gelistet und tatsächlich ist es aber ein Briefumschlag und passt in den Briefkasten. Und dann wägen die Fahrer natürlich ab und sagen, okay, renne ich jetzt in den dritten Stock und stelle das persönlich zu und brauche mehr Zeit oder packe ich es einfach in den Briefkasten. Und das sind zum Beispiel solche Kleinigkeiten, wo es manchmal an technischen Dingen hängt, dass es nicht zusammenpasst. Ja, und der Druck ist natürlich enorm.
Ja. So. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, 10 Stunden bezahlt werden, aber 12 oder so mindestens arbeiten. Wie sieht es denn aus mit dem Mindestlohn?
Na, auf dem Papier wird er natürlich gezahlt bei den meisten, aber wenn man alle Stunden aufschreiben würde oder alle Stunden bezahlen würde, die gearbeitet werden, ich erkläre es mal anders. Es ist so, wenn man 12 Stunden arbeitet, aber auf dem Zettel stehen nur 10, dann stimmt das natürlich mit dem Mindestlohn alles. Aber wenn man das mal runterrechnen würde, den Pauschallohn, den die meisten bekommen, weil es sind häufig Pauschallöhne pro Monat oder pro Woche, dann passt es halt nicht mehr, wenn man die tatsächlich geleistete Arbeit zugrunde legt. Und das wird aber nicht gemacht, weil eben die Aufzeichnung der Arbeitszeit von der Realität oft abweicht.
Ich habe die Woche mit jemandem Sport gemacht, der aus Polen kommt und der auch für Amazon arbeitet, allerdings im Lager. Und der meinte, total viel von seinem Geld geht auch erstmal weg an die Leiharbeitsfirma. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man für ein Subunternehmen fährt, auch nochmal Geld an die, wenn die einem zum Beispiel eine Wohnung stellen. Also wie groß ist die Abhängigkeit von den Menschen, die für Amazon arbeiten, im Hinblick auf das Unternehmen direkt, aber auch für die Sub- oder Sub-Sub-Unternehmen?
Das kommt immer darauf an, ob tatsächlich Unterkünfte gestellt werden. Das kennen wir schon auch aus anderen Branchen, dass das Subunternehmen sowohl quasi den Arbeitsplatz bietet, aber eben auch eine Unterkunft und dafür dann Geld vom Lohn einbehält etc. Das kennen wir aus Erfurt, da haben wir nicht so viel Erkenntnisse drüber tatsächlich, aber einige Fälle hatten wir auch, wo dann 300 oder 400 Euro oder so pro Monat gezahlt wurden. Das ist dann häufig aber eher, also mein Eindruck ist, es ist eher so eine Überbrückung und die meisten haben dann doch irgendwie Zugang zum Wohnungsmarkt und mieten sich Wohnungen und sind auch einfach sesshafter hier, würde ich sagen. Ne?
Ja. Im letzten Jahr mit der Pandemie gab es eine ganze Weile mal viel Berichterstattung über die Schweine- und Fleischindustrie. Wie schlimm sind die ausbeuterischen Verhältnisse in der Logistikbranche, würdest du sagen? Jetzt mal über den Kamm geschert quasi.
Oh, das ist schwer zu vergleichen. Also die Systematik der Anstellung ist eine ähnliche, weil das lief ja in der Fleischindustrie auch über Subunternehmen. Darf jetzt im Grunde nicht mehr passieren seit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz. Und dieser Trick, quasi noch ein Unternehmen oder zwei zwischenzuschalten, ist genau die gleiche Systematik bei Amazon. Das macht es manchmal undurchschaubarer für die Beschäftigten, die manchmal gar nicht wissen, bei welchem Arbeitgeber sie eigentlich arbeiten. Und führt einfach zu noch mehr Problemen. Und in der Konsequenz können eben die Unternehmen, das war in der Fleischbranche ja auch zu beobachten, sich so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen. Sie sagen, okay, das sind ja nicht unsere Beschäftigten, wir sind ja nicht dafür verantwortlich, wir haben nur Verträge mit den Subunternehmen und da steht aber drin in unseren Rahmenbedingungen, dass sich alle an die geltenden Gesetze halten müssen und das ist unterschrieben. Und damit sind sie so ein bisschen ziehen sie sich aus der Verantwortung. Und in der Realität erleben wir eben oft, dass diese Gesetze nicht eingehalten werden und dass es doch mehr Probleme gibt, als zugegeben wird.
Ich würde noch sehr gerne auf ein Detail eingehen, was mir in deinem Bericht aufgefallen ist. Da geht es darum, dass auch die Datenschutzgrundverordnung gebrochen worden ist. Kannst du das nochmal erklären? Weil ich fand das sehr pikant auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich ein spannendes Detail, was mal einer Prüfung unterzogen werden könnte, weil es gibt so eine Es gibt diese Sperrzeiten. Das heißt, dass wenn Beschäftigte, wenn die Fahrer irgendwie, ich sage jetzt mal, Fehler begehen, zum Beispiel ihre Maske nicht richtig tragen oder Pakete nicht richtig zustellen oder bestimmte Quoten nicht erfüllen oder einen Unfall bauen, dann werden sie gesperrt. Das heißt, sie werden, sie dürfen nicht arbeiten. Das kann mal ein Tag sein, das kann aber auch eine Woche oder mehrere Wochen sein. Und in dieser Zeit werden sie auch nicht bezahlt. Also auch selbst wenn sie zur Arbeit kommen, zu diesem Treffpunkt, wo sich morgens alle treffen, alle Fahrer, dann werden sie zum Beispiel nicht eingeteilt, weil der Arbeitgeber sagt, nee, du bist gesperrt durch Amazon. Und das macht aber Amazon, weil zum Beispiel Amazon negative Kundenbewertungen auswertet etc. Und da fragt man, kann man natürlich die Frage stellen, ist es verhältnismäßig, dass die Daten, die Amazon sammelt über die Bestellungen etc., direkt weitergegeben werden und Konsequenzen haben für die direkte Arbeit der Beschäftigten und die einfach dadurch sanktioniert werden. Und da hatten wir auch viel Austausch mit Gewerkschaftssekretären dazu und aus unserer Perspektive ist das durchaus problematisch und die Frage ist halt, wie verhältnismäßig ist es, dass da Daten einfach so weitergegeben werden und genauso geht es auch, diese Sperrzeit, die führt ja nicht nur dazu, dass man vielleicht mal eine Woche nicht arbeiten kann, sondern das wird dann auch problematisch, wenn Beschäftigte vielleicht den Arbeitgeber wechseln wollen, die wollen von, ich sage jetzt mal, Arbeitgeber A zu Arbeitgeber B.
Also von Subunternehmen
zu Subunternehmen. Von Subunternehmen zu Subunternehmen oder von Sub zu Sub. Es gibt ja sehr, sehr viele in Erfurt. Wir kennen, glaube ich, aktuell 17 Subunternehmen, die hier tätig sind. Und dann ist es manchmal so, dass es an Bedingungen geknüpft ist. Und dann werden die gesperrt. Und wenn sie nicht bestimmte Dinge unterzeichnen, zum Beispiel Aufhebungsverträge, die zu Ungunsten ihrer selbst sind, dann werden sie einfach nicht freigeschaltet.
Du hast vor deiner letzten Antwort gesagt, das könnte man mal überprüfen. Hm. Nun hast du jetzt diesen Bericht geschrieben, der sieht schön aus, da stehen tolle Sachen drin und so weiter, alles cool. Was könnt ihr denn jetzt machen? Was kann Politik hier in Thüringen machen? Was muss rechtlich auch geschehen, damit diese ausbeuterischen Verhältnisse nicht mehr Standard sind?
Hm. Erschreckenderweise können wir hier in Thüringen gar nicht immer so viel machen, weil bestimmte Dinge einfach auf einer anderen Ebene geregelt werden müssen. Zum Beispiel diese rechtlichen Prüfungen, diese datenschutzrechtlichen Prüfungen können nur von den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer passieren, in dem auch das Subunternehmen den Firmensitz hat. Und aktuell hat meines Wissens keines der Subunternehmen, die für Amazon in Erfurt tätig sind, den Firmensitz in Thüringen.
Sondern?
Die sind in anderen Bundesländern, also okay. Sind in Halle, in Berlin, in München, überall über die Republik verstreut und die Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Bundesländer müssten sich dieser Sache annehmen. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Arbeitsschutz. Die Arbeitsschutzbehörde in Thüringen kann die auch nicht prüfen. Das müssten die Arbeitsschutzbehörden der anderen Bundesländer tun. Und die müssten aktiv werden.
Und wie ist das mit den Lohnzahlungen? Das könnte man auch hier in Thüringen sicherlich prüfen. Also die Diskrepanz zwischen, was steht auf dem Lohnzettel und was wird am Endeffekt, was kommt beim Arbeitnehmer raus?
Genau, das bedeutet aber, dass der Zoll ist ja für die dafür zuständig für solche Prüfungen und der prüft aber nur, wenn quasi auch auf dem Zettel klar wird, dass der Mindestlohn nicht eingehalten wird. Wenn das auf dem Zettel aber alles stimmt, ist der Zoll nicht so richtig zuständig. Also es gab vor kurzem eine Kontrolle, am Samstag gab es ja irgendwie bundesweit eine Kontrolle bei ganz, ganz vielen Amazon-Subunternehmen mit irgendwie mehreren tausend Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz. Also das ist schon irgendwie ein Zeichen, dass da jemand hinguckt. Das fand ich insofern ganz gut. Aber klar, da müsste man dranbleiben und müsste da gezielt im Grunde gucken, was sagen denn die Beschäftigten und was sagen die Arbeitszeitaufzeichnungen der Subunternehmen. Und die Beschäftigten würden natürlich andere Angaben machen. Wenn wir deren Arbeitszeitaufzeichnungen sehen, passt das nicht zu dem, was die App aufzeichnet, die eben erst zum Beispiel ab der ersten Zustellung gestartet wird, die Arbeitszeit, die App, die Arbeitszeit aufzeichnet. Ja. Und das steht ja in keinem Verhältnis zur Realität. Und das nachzuweisen ist aber eben sehr mühsam und muss immer von den Beschäftigten selbst nachgewiesen werden. Also sie müssen ihre Rechte einfach individuell einklagen. Und das bedeutet eine große Hürde.
Ich habe noch eine Frage eher zum Schluss. Vielleicht ist die auch kompletter Humbug. Funktioniert dieses ganze System eigentlich nur deswegen oder vor allem deswegen so gut, weil so viele Menschen, so viele Männer aus dem EU-Ausland kommen? Würde das System nicht so gut funktionieren, wenn die Sprachbarrieren teilweise nicht so hoch wären?
Na, es macht es auf jeden Fall einfacher, weil die Menschen aus Rumänien und Polen wahrscheinlich nicht so gut darüber informiert sind, wie das deutsche Arbeitsrecht gestaltet ist. Das wissen, glaube ich, auch viele MuttersprachlerInnen nicht. Und die wissen es noch weniger und kennen ihre Rechte einfach nicht. Und das ist ja schon die erste Hürde. Und können sich auch vielleicht nicht so gut haben nicht so gut Zugang zu den Informationen. Und das versuchen wir ja zu überbrücken, denen einfach diese Informationen zu geben und sie aufzuklären, damit sie dann selbst entscheiden können, okay, möchte ich da vielleicht was dran ändern oder festzustellen, ich werde ja nicht fair behandelt.
Ja. Wenn das jetzt jemand hört oder jemanden kennt, der irgendwie in dieser Situation ist und Unterstützung braucht, wie kann man bei eurem Projekt Faire Mobilität in Thüringen, wie kann man euch da erreichen?
Per Mail oder per Telefon oder einfach, mittlerweile geht das ja, dass man auch vorbeikommen kann in der Schillerstraße 44. Und genau, das geht auf jeden Fall. Man kann auch in der Muttersprache eine Mail schreiben und die Kolleginnen melden sich dann zurück, rufen an und dann, das kann auch alles anonym geschehen, da muss niemand seinen Namen nennen und dann beraten wir gern und unterstützen.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Tina Morgenroth war das hier bei uns jetzt, sie ist Projektkoordinatorin der Anlauf- und Beratungsstelle Faire Mobilität. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit heute.
Sehr gern.